Cholesterin, Freund oder Feind. Über 60% der Erwachsenen in Deutschland haben erhöhte Cholesterinwerte. Millionen bekommen Medikamente verschrieben, oft weil ihr LDL zu hoch ist. Doch stimmt es wirklich, dass viel LDL automatisch gefährlich ist? Die Wahrheit. Cholesterin ist lebenswichtig. Es baut Zellen, macht Hormone, versorgt das Gehirn und hilft bei der Fettverdauung. Gefährlich ist es dann, wenn Entzündung und oxidativer Stress es verändern und daraus winzige, aggressive Partikel entstehen, die Gefäße schädigen. Diese Folge räumt mit Mythen auf, erklärt in einfachen Worten, wie Cholesterin wirklich funktioniert, welche Blutwerte zählen und was du selbst tun kannst, um Herz und Gefäße langfristig zu schützen. Bleib also dran, das wird spannender, als du denkst.
Gesundheitswissen to go. Dein Podcast, wenn du medizinische Themen endlich so verstehen willst, dass sie Sinn machen. Ich bin Julia Kaser, Heilpraktikerin, und ich erkläre dir alles, was für deine Gesundheit wichtig ist. Von Darm und Hormonen über Zyklus, Kinderwunsch und Wechseljahre bis hin zu Psyche, Stress und modernen Krankheitsbildern. Du bekommst hier komplexe Medizin einfach erklärt mit klaren Beispielen und praktischen Tipps, die du sofort im Alltag anwenden kannst. So verstehst du deinen Körper besser und kannst deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also zurück ins Zentrum, zu dir, lass uns starten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das fast jede von uns betrifft. Und das gleichzeitig für jede Menge Verwirrung sorgt. Cholesterin. Wahrscheinlich hast du selbst schon einmal davon gehört und vielleicht sogar Blutwerte bekommen, in denen LDL oder HDL stand. Und dann ist da sofort die große Frage, ist mein Cholesterin zu hoch? Muss ich mir Sorgen machen? Und darf ich jetzt auch keine Eier mehr essen? In Deutschland ist das wirklich ein Riesenthema. Etwa 65% aller Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren haben einen erhöhten Cholesterinspiegel. Viele bekommen deshalb Medikamente verschrieben, sogenannte Statine, die das Cholesterin im Blut senken sollen. Zu denen möchte ich aber gerne später noch etwas sagen. Und die Zahl dieser Verschreibungen steigt seit Jahren. Klar, dass man da so ins Grübeln kommt. Ist das wirklich alles nötig? Oder wird hier manchmal übertrieben? Vielleicht auch, weil mit diesen Medikamenten mehr Geld verdient wird? So einfach ist das nicht. Ein hoher LDL-Wert alleine, also dieser berühmte schlechte Cholesterinwert, ist noch kein automatischer Alarm. Viel wichtiger ist, in welchem Zustand dieses LDL im Körper unterwegs ist. Sind die Teilchen eher groß und locker oder klein und dicht? Sind sie unverletzt oder wurden sie schon durch Entzündungen sozusagen ranzig gemacht? Erst aus dieser Qualität ergibt sich, ob es wirklich gefährlich wird. Und darum lohnt es sich, noch einmal ganz von vorne anzufangen. Was ist Cholesterin überhaupt und warum brauchen wir es? Stell dir deinen Körper wie eine Stadt vor. Cholesterin ist so etwas wie ein Grundbaustoff, aus dem viele Häuser gebaut sind. Und gleichzeitig ein Energiedienstleister, der überall gebraucht wird. Es steckt in jeder Zellwand und sorgt dafür, dass Zellen stabil, aber gleichzeitig flexibel bleiben. Es ist die Ausgangssubstanz für viele unserer Hormone. Ohne Cholesterin gäbe es kein Testosteron, kein Östrogen, kein Progesteron und auch nicht unser Stresshormon Cortisol. Selbst Vitamin D hängt direkt am Cholesterin. Außerdem ist es notwendig, damit die Leber Gallensäure bilden kann. Die brauchen wir, um Fette im Darm klein zu machen, damit wir sie verdauen und fettlösliche Vitamine aufnehmen können. Und besonders spannend, das Gehirn stellt sein Cholesterin sogar komplett selbst her, weil Cholesterin aus dem Blut gar nicht ins Gehirn hinein darf. Wenn der Körper so ein System eingerichtet hat, dann muss Cholesterin doch unglaublich wichtig sein. Sonst hätte die Natur das sicher anders gelöst. Die nächste Frage ist, woher kommt Cholesterin eigentlich? Der größte Teil wird im Körper selbst produziert, und zwar hauptsächlich in der Leber, ungefähr zu 80-90%. Auch Darm und Muskulatur produzieren einen kleinen Teil. Über die Nahrung nehmen wir etwa 10-20% auf. Das bedeutet, der alte Mythos, dass man seinen Cholesterinspiegel durch cholesterinreiche Lebensmittel wie Eier oder Käse direkt hochtreibt, stimmt so nicht. Entscheidend ist vielmehr, wie deine Leber arbeitet und wie dein ganzer Stoffwechsel aufgestellt ist. Damit Cholesterin dorthin kommt, wo es gebraucht wird, braucht es Transportfahrzeuge im Blut. Hier kommen LDL und HDL ins Spiel. LDL sind die Lieferwagen, die Cholesterin von der Leber zu den Zellen bringen. HDL dagegen ist die Müllabfuhr oder besser gesagt der Rücktransporter. Es sammelt überschüssiges Cholesterin ein und bringt es zurück zur Leber, wo es recycelt wird. Und schon daran sieht man, LDL ist nicht der Bösewicht. Ohne LDL würden die Zellen gar nicht an den Baustoff kommen, den sie dringend benötigen. Problematisch wird es nur, wenn diese LDL-Teilchen beschädigt oder klebrig werden. Und wie passiert das? In deinem Körper entstehen bei einem Stoffwechselprozess kleine Funken, sogenannte freie Radikale. In normalen Mengen sind sie völlig harmlos. Sie entstehen sogar beim Sport und haben auch wichtige Aufgaben. Aber wenn der Lebensstil kippt, zu viel Zucker, zu wenig buntes Gemüse, zu wenig Ballaststoffe, zu viele verarbeitete Fette, zu viel Stress und zu wenig Bewegung, dann wird aus ein paar Funken ein Dauerfeuer. Und wenn dann nicht genug Feuerlöscher vorhanden sind, also Antioxidantien aus pflanzlichen Lebensmitteln zum Beispiel, dann werden die LDL-Teilchen angegriffen. Sie oxidieren, vereinfacht gesagt, sie werden ranzig. Aus großen, fluffigen Teilchen werden kleine, dichte, klebrige LDL-Partikel. Genau die sind das Problem, denn sie können leichter in die Gefäßwände eindringen. Und dort beginnt eine Art Kettenreaktion. Der Körper merkt sofort, da ist etwas, das hier nicht hingehört. Er schickt Abwehrzellen los, die sogenannten Fresszellen. Ihre Aufgabe ist es, die oxidierten LDL-Teilchen einzusammeln und zu entsorgen. Am Anfang klappt das ganz gut, aber irgendwann sind diese Zellen überfordert. Man kann sich das so vorstellen wie Küchenschwämme. Du wischst immer wieder Fett mit demselben Schwamm. Anfangs nimmt er noch einiges auf. Aber je mehr du damit arbeitest, desto voller und klebriger wird er. Irgendwann ist der Schwamm nicht mehr saugfähig. Er quillt auf, riecht unangenehm und wird selbst zum Problem. Genau das passiert auch in den Gefäßen. Die Fresszellen sind überladen, sie schwellen an, verkleben und verwandeln sich in sogenannte Schaumzellen. Aus vielen solcher klebrigen Schwämme entstehen dann weiche, instabile Ablagerungen, die man Plaques nennt. Diese Plaques lagern sich in der Gefäßwand ab. Und mit der Zeit wird das Gefäß immer enger. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Bach, in den man nach und nach immer mehr Steine wirft. Anfangs fließt das Wasser noch problemlos vorbei, aber je mehr Steine hineinkommen, desto schmaler wird der Durchgang. Der Druck im Wasser steigt, weil es sich seinen Weg durch die Enge bahnen muss. Genauso ist es im Körper. Wird das Gefäß enger, muss das Herz stärker gegen diesen Widerstand anpumpen und der Blutdruck steigt. Ein gesundes Gefäß ist eigentlich elastisch. Es kann sich dehnen und wieder zusammenziehen. Aber Plaques nehmen ihm diese Eigenschaft. Sie machen die Gefäßwand starr, fast wie ein Rohr mit Hindernissen darin. Und jetzt kommt die große Gefahr. Wenn ein weicher Plaque instabil ist, kann er irgendwann aufreißen. Reißt er auf, verklumpt das Blut an dieser Stelle. Und wenn sich ein Teil davon sogar löst und mit dem Blutstrom weiterschwimmt, kann es ein anderes Gefäß verstopfen, mit der Folge Herzinfarkt oder Schlaganfall. Der Körper versucht zwar, solche Plaques stabiler zu machen, indem er sie verhärtet, also verkalkt. Dennoch sind harte Plaques nicht schön, aber sie reißen weniger leicht. Und deshalb gilt, Plaque ist nicht gleich Plaque. Und LDL ist nicht gleich LDL. Entscheidend ist die Qualität. Und was heißt das nun für die Blutwerte? Nur auf die Zahl LDL zu schauen, ist ungefähr so, als würdest du die Verkehrssicherheit in einer ganzen Stadt alleine daran festmachen, wie viele Lieferwagen auf der Straße fahren. Das sagt noch nicht etwas darüber aus, wie sicher der Verkehr tatsächlich ist. Natürlich gehören Gesamtcholesterin, LDL, HDL und auch die Triglyceride zum Basischeck dazu. Aber richtig spannend wird es erst, wenn man genauer hinschaut. Handelt es sich eher um LDL-Teilchen, die groß und harmlos unterwegs sind, oder um viele kleine dichte Partikel, die leicht zu diesen klebrigen Schwämmen werden können? Denn je kleiner und dichter, desto eher dringen sie in die Gefäßwände ein und verwandeln sich in überladene, verklumpte Schwämme. Und genau das macht sie so gefährlich. Außerdem kann man heute sogar messen, ob LDL schon oxidiert ist, also ob es ranzig und klebrig geworden ist. Die Triglyceride wiederum sind wie ein kleiner Hinweiszettel. Sie verraten, ob im Körper insgesamt zu viel Zucker und Fettstress herrscht. Und dann gibt es noch HDL, das sogenannte gute Cholesterin. HDL verdient wirklich eine Sonderrolle, weil es nicht oxidiert, sondern im Gegenteil eher schützend wirkt. Es sorgt dafür, dass überschüssiges Cholesterin zurück zur Leber transportiert wird, also eine Art Aufräumdienst im Blut. Viele Menschen haben allerdings zu niedrige HDL-Werte. Ideal wäre ein Bereich über 60. Und das Schöne, HDL lässt sich zuverlässig steigern, vor allem durch Bewegung. Dazu können auch Omega-3-Fettsäuren beitragen und Vitamin B3, auch bekannt als Niacin. Ein weiteres wichtiges Puzzleteil ist die Genetik, also das, was wir von Geburt an mitbekommen und nicht verändern können. Das bedeutet nicht, dass alles festgeschrieben ist, aber es gibt bestimmte Marker, die das Risiko erhöhen. Zwei davon sind besonders bekannt: LPA und das APOE-Gen. Fangen wir mit LPA an, das auch Lipoprotein A genannt wird. Man kann sich das vorstellen wie eine besondere Variante von LDL. Dieses Teilchen ist noch klebriger und schwieriger zu recyceln als das normale LDL. Wenn dieser Wert hoch ist, und das ist bei manchen Menschen einfach genetisch so, dann steigt das Risiko für Ablagerungen in den Gefäßen deutlich. Deshalb gilt die Empfehlung: Diese Werte sollte man mindestens einmal im Leben bestimmen lassen. Denn anders als bei normalen LDL kann man LPA mit Ernährung oder Medikamenten kaum beeinflussen. Was man aber tun kann: den Lebensstil so entzündungsarm wie möglich zu halten und die Qualität des LDLs zu verbessern. So nimmt man diesem genetischen Risiko etwas von seiner Schärfe. Und dann gibt es noch das APOE-Gen. Dieses Gen gibt es in verschiedenen Varianten und es beeinflusst, wie unser Körper mit Fetten, Alkohol und Zucker umgeht. Besonders die Variante APOE4 ist spannend oder besser gesagt herausfordernd. Wer dieses Gen trägt, hat ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vor allem, wenn das Gen gleich doppelt vorhanden ist. Also in der Kombination E4-E4. Menschen mit APOE4 reagieren oft empfindlicher auf ungesunde Fette, auf zu viel Zucker oder auch auf Alkohol. Das bedeutet, was vielleicht bei anderen noch halbwegs durchgeht, wirkt sich hier deutlich stärker und schneller negativ aus. Heißt das nun, dass man mit APOE4 automatisch krank wird? Nein. Aber es bedeutet, dass gerade diese Menschen besonders auf einen sauberen Lebensstil achten sollten. Gesunde, natürliche Fette statt industriell verarbeitete Öle, weniger Zucker und möglichst wenig Alkohol, viel Bewegung und ein entzündungsarmer Alltag. Das sind hier nicht nur Tipps, sondern fast Pflicht. Und manche Betroffenen kommen mit speziellen Formen von Omega-3, zum Beispiel aus Krillöl, besser zurecht als mit klassischen Fischölen. Das ist kein Dogma, aber ein praktischer Hinweis, wenn die Werte trotz gesunder Maßnahmen nicht so recht besser werden wollen. Und es geht sogar noch eine Ebene tiefer. Nicht nur Cholesterin selbst oder die Gene spielen eine Rolle, sondern auch Hormone und bestimmte Stoffwechselhelfer, die man oft gar nicht auf dem Schirm hat. Ein Beispiel ist das Hormon Pregnenolon. Man könnte es auch Mutterhormon nennen. Denn aus ihm entstehen viele andere Hormone wie Progesteron, Östrogen, Testosteron oder auch Cortisol, unser Stresshormon. Cholesterin ist der Rohstoff für Pregnenolon. Aber wenn dieser Umwandlungsprozess nicht gut funktioniert, dann kann es passieren, dass viel Cholesterin im Blut herumliegt, aber zu wenig Pregnenolon entsteht. Mit anderen Worten, der Baustoff ist da, aber er wird nicht verarbeitet, er bleibt also draußen vor der Tür, anstatt in die Zellen zu gelangen. Dann gibt es noch Coenzym Q10, oft einfach auch Q10 genannt. Das ist ein kleines Molekül, das in den Kraftwerken der Zellen, also in den Mitochondrien, eine zentrale Rolle spielt. Man kann sich Q10 wie einen Helfer vorstellen, der dafür sorgt, dass Energie aus Nährstoffen wirklich nutzbar wird. Gleichzeitig ist Q10 auch am Cholesterintransport beteiligt. Wenn dieser Helfer fehlt oder zu wenig vorhanden ist, kann das ganze System ins Stocken geraten. Sehr oft hängt das Ganze auch mit dem Zuckerstoffwechsel zusammen. Viele Menschen haben eine sogenannte Insulinresistenz, das heißt, die Zellen reagieren nicht mehr auf das Hormon Insulin. Die Folge? Der Blutzuckerspiegel steigt häufig an, die Bauchspeicheldrüse produziert immer mehr Insulin und am Ende sammeln sich zu viele Triglyceride im Blut an. Die Triglyceride sind eine Art Fettform, die direkt mit Zucker und Kohlenhydraten zusammenhängt. Und genau in dieser Kombination, Insulinresistenz, hohe Triglyceride und ungünstiges LDL, entwickelt sich besonders leicht eine gefährliche Mischung. Und dann ist da noch die Leber, unsere große Cholesterinfabrik. Sie stellt den größten Teil des Cholesterins her, reguliert den Fettstoffwechsel und baut Giftstoffe ab. Wenn die Leber gesund ist, läuft das alles im Gleichgewicht. Aber wenn sie verfettet, was heute leider sehr häufig vorkommt, oft ohne dass man das sogar merkt, dann kippt der Stoffwechsel. Eine Fettleber wirkt wie ein Bremsklotz. Sie bremst nicht nur die Cholesterinregulation, sondern verstärkt auch Entzündungen im ganzen Körper. Deshalb lohnt es sich, neben den klassischen Blutwerten wie GOT, GPT und Gamma-GT, vor allem auch ein Ultraschall, um wirklich zu sehen, wie es der Leber geht. Und es gibt noch einen wichtigen weiteren Punkt, der oft übersehen wird. Manche Cholesterinsenker haben einen Nebeneffekt, der mit Q10 zusammenhängt. Statine funktionieren im Prinzip so. Sie blockieren in der Leber ein Enzym, das für die Herstellung von Cholesterin gebraucht wird. Das ist so gewollt, weil natürlich dadurch weniger Cholesterin produziert wird und der Cholesterinwert im Blut so gesenkt wird. Das Problem: Dieses Enzym ist nicht nur für Cholesterin zuständig, sondern auch für die Herstellung von Q10. Wenn du also ein Statin einnimmst, senkst du zwar dein Cholesterin, aber gleichzeitig sinkt auch dein Q10-Spiegel. Das kann man sich so vorstellen wie bei einer Produktionsstraße in einer Fabrik. Wenn man den Hauptschalter drosselt, damit weniger Endprodukt herauskommt, dann laufen automatisch auch manche Nebenprodukte schwächer. Q10 ist so ein Nebenprodukt, das aber für unsere Energieversorgung in den Zellen enorm wichtig ist. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Statine automatisch schlecht sind oder niemandem helfen würden. Sie werden weltweit millionenfach verschrieben, weil sie nachweislich den Cholesterinspiegel senken können. Gleichzeitig ist es wichtig zu wissen, sie sind kein Wundermittel und auch nicht frei von Nachteilen. Denn während sie das Cholesterin senken, blockieren sie gleichzeitig die Bildung von Q10. Und das kann erklären, warum manche Menschen unter Müdigkeit, Muskelproblemen und weniger Energie leiden. Deshalb ist es so entscheidend, Nutzen und mögliche Nebenwirkungen gemeinsam mit dem Arzt abzuwägen und im Blick zu behalten, was man zusätzlich tun kann, um den Körper zu unterstützen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was kann ich konkret tun, um meinen Cholesterinstoffwechsel in die richtige Richtung zu treiben? Das große Stichwort lautet: Entzündungen runter, Aufräumsysteme stärken. Und hier sind die Hebel. Ein Hebel ist Ernährung. Iss viel buntes Gemüse und Obst, vor allem Beeren. Dazu Kräuter und Gewürze. Sie liefern die Antioxidantien, die sich um freie Radikale kümmern. Achte auf genügend Ballaststoffe. Die meisten Menschen schaffen nur 5 bis 10 Gramm pro Tag. Gebraucht werden aber 30 bis 50 Gramm. Ballaststoffe binden Gallensäuren im Darm und sorgen dafür, dass mehr Cholesterin verbraucht und ausgeschieden wird. Sehr hilfreich sind außerdem Bitterstoffe, etwa aus Chicorée, Rucola, Artischocke oder Rosenkohl. Natürlich an dieser Stelle sind auch Bitterstofftropfen zu nennen, die ich gerne in der Therapie einsetze. Sie signalisieren dem Körper, Galle anwerfen und die Fettverdauung läuft besser. Bei den Fetten gilt Qualität vor Quantität. Also frisches Olivenöl, frisches Leinöl, möglichst schonend kochen und versteckte Industrie- und Frittierfette meiden. Bewegung ist der zweite große Hebel. Ein Mix aus Ausdauer, also zügigem Gehen, Radfahren, Schwimmen und Krafttraining. Gerne 2 bis 3 Mal pro Woche. Das hebt das schützende HDL, senkt die Triglyceride und verbessert die Insulinempfindlichkeit. Und auch Stress gehört auf die Liste. Dauerstress kippt Hormone, belastet die Leber und fördert Entzündungen. Kurze Atempausen, Spaziergänge, guter Schlaf, kleine Entspannungsroutinen, das sind keine Wellness-Extras, sondern echte Gesundheitshebel. Es gibt außerdem natürliche Helfer, die wie kleine Ergänzungen wirken. Roter Reis zum Beispiel enthält Monacolin. Daraus wurden Statine entwickelt. Das kann LDL senken. Phosphatidylcholin, ein Baustein von Zellmembranen, kann ebenfalls positive Effekte haben. Auch einfache Maßnahmen wie ein Leberwickel können unterstützen. Ein feuchtes Tuch auf den Oberbauch, eine warme Wärmflasche darüber, hinlegen und entspannen. Das fördert die Durchblutung und unterstützt die Leberarbeit. Klingt altmodisch, wirkt aber erstaunlich wohltuend. Am Ende heißt das, eine einzige Zahl sagt wenig. Eine gute Abklärung besteht aus einem Gesamtbild. Blutbild mit Cholesterinwerten, eventuell genaue Tests für HDL-Subfraktionen, oxidiertes LDL, LPA, den ApoE-Genotyp, Leberwerte, Zucker- und Insulinwerte, manchmal auch Hormone und Coenzym Q10. Ergänzend kann eine Bildgebung helfen. Ein Ultraschall der Leber oder der Gefäße, um zu sehen, wie es wirklich aussieht. Ein oft unterschätzter Faktor, den ich hier noch nennen möchte, ist der Darm. Genauer gesagt, wenn er durchlässig wird. Das nennt man Leaky Gut. Normalerweise funktioniert die Darmschleimhaut wie ein feinmaschiges Sieb. Sie lässt Nährstoffe durch, die wir brauchen, und hält gleichzeitig Schadstoffe zurück. Wenn dieses Sieb aber Löcher bekommt, gelangen plötzlich unverdaute Nahrungsreste, Bakterienbestandteile oder sogar Giftstoffe ins Blut. Der Körper reagiert sofort mit Abwehr und Entzündung. Und genau diese Entzündungen sind ein Motor für oxidiertes LDL und für die Bildung von Plaques in den Gefäßen. Man kann sich das so vorstellen wie ein Feuer, das permanent mit kleinen Funken gefüttert wird. Ein Leaky Gut hält diese Entzündungsfeuer ständig am Lodern und damit steigt auch das Risiko, dass Cholesterin in der falschen Form gefährlich wird. Auch die Wechseljahre haben mit Cholesterin eine ganze Menge zu tun. Während des Lebens schützt das Hormon Östrogen Frauen in vieler Hinsicht. Es wirkt gefäßerweiternd, entzündungshemmend und sorgt auch für ein günstigeres Cholesterinprofil. Mit den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel jedoch stark ab. Die Folge: LDL und Triglyceride steigen häufig an, das HDL sinkt und die Gefäße verlieren an der Elastizität. Deshalb haben Frauen vor den Wechseljahren meist ein deutlich geringeres Herz-Kreislauf-Risiko als Männer, holen danach aber auf, und zwar nicht selten, sehr deutlich. Gerade in dieser Lebensphase lohnt es sich, Cholesterinwerte, Blutdruck und Entzündungsfaktoren besonders im Blick zu behalten. Und noch ein kurzer Hinweis für alle mit Kinderwunsch. Cholesterin ist auch hier wichtig, denn es ist die Basis für unsere Sexualhormone. Aus Cholesterin wird Progesteron gebildet, das Schwangerschaftshormon. Aus demselben Baustoff entsteht aber auch Cortisol, unser Stresshormon. Wenn Stress dauerhaft hoch ist, zieht der Körper den Rohstoff eher in Richtung Cortisolproduktion ab. Man spricht hier vom sogenannten Progesteron-Steal-Syndrom, also einem Hormondiebstahl. Das bedeutet, für Progesteron bleibt weniger übrig und das kann die Fruchtbarkeit beeinflussen. Auch deshalb lohnt es sich bei Kinderwunsch nicht nur auf Hormone, sondern auch auf den Cholesterinhaushalt, den Darm und den Stresslevel zu achten. Und weil jedes dieser Themen wie Leaky Gut und seine Folgen, die Wechseljahre und das Absinken der Hormone sowie das Progesteron-Steal-Syndrom in Bezug auf Kinderwunsch so viel Tiefe hat, verdienen sie eigentlich eine eigene Podcast-Folge. Denn sie betreffen nicht nur das Cholesterin, sondern die gesamte Gesundheit. Also freut euch, das wird auch noch kommen. Fassen wir das Ganze jetzt mal zusammen. Cholesterin ist nicht der Bösewicht. Es ist ein lebenswichtiger Baustoff und Rohstoff für unsere Hormone. Gefährlich wird es nur, wenn das ganze System entzündet ist, wenn LDL klein, dicht und ranzig wird, wenn Zucker und Stress hoch und Bewegung niedrig sind. Und wenn dann noch eine ungünstige Genetik dazukommt. Deshalb ist es falsch, Cholesterin pauschal für gefährlich zu erklären. Genauso falsch ist es aber auch, es komplett zu verharmlosen. Die Wahrheit liegt, wie bei fast allem, in der Mitte. Wir brauchen genug Cholesterin, aber in der richtigen Form und im richtigen Umfeld. Und darauf hast du jeden Tag Einfluss. Mit deiner Ernährung, deiner Bewegung, deinem Umgang mit Stress und deiner Leberpflege. Und natürlich mit einem Blick auf die Darmgesundheit. Wenn Medikamente noch dann dazukommen, dann bitte als Baustein in einem Gesamtplan, der dich als Ganzes im Blick hat, nicht als reflexhafte Reaktion auf eine einzige Zahl im Labor. Und genau das ist die wichtige Botschaft für heute. Cholesterin ist nicht dein Feind. Es ist ein cleverer Baustoff, aber er braucht die richtige Verpackung und ein gesundes Umfeld. So, das war für heute ein intensiver, aber hoffentlich gut verständlicher Blick auf die Welt des Cholesterins. Damit sind wir am Ende dieser Episode. In der nächsten Folge sprechen wir über deine Schilddrüse. Und ich erkläre dir das wieder anhand einer Firma. Du wirst sehen, wie dieser kleine Schmetterling in deinem Hals wie eine Produktionshalle funktioniert, wie Aufträge von der Chefetage reinkommen, welche Produkte dort entstehen und was passiert, wenn die Produktion ins Stocken gerät. Es wird spannend, denn erst dann wird dir klar, welche Macht die Schilddrüse über Energie, Stimmung, Gewicht und sogar deine Fruchtbarkeit hat. Bis dahin, pass gut auf dich auf und vergiss nicht, dein Körper ist cleverer, als du denkst. Danke, dass du heute bei Gesundheitswissen to go wieder dabei warst. Hier bleibt es klar, verständlich und immer für dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit jemandem, dem er helfen könnte. Denk daran, deine Gesundheit beginnt im Zentrum, bei dir. Bis zur nächsten Folge.